ARD.
Achtung, Achtung.
Jetzt.
Ich kann ohne Hörspiel nicht leben. Das ist eben einfach meine Welt.
100 aus 100. Die Hörspiel-Collection mit Nora Gomringer und Jörg Albrecht.
Mit 100 Stücken im Gepäck begeben wir uns in 100 Jahre Hörspielgeschichte. Mein Name ist Jörg Albrecht und hier mit mir ist...
Nora Gomringer, hallo.
Und jetzt gehen wir in das Reich, in dem wir eigentlich alle leben.
Ja, das Himbeerreich von Andres Feil, eine Produktion aus dem Jahr 2014. RBB und Hessischer Rundfunk haben es co-produziert. Regie Ulrich Lampen. Und wir erfahren in vielen Interviewstücken, einzelnen Texten aus dem Leben verschiedener Banker. Mhm. Wir imaginieren uns auf die oberste Etage einer großen deutschen Bank. Wir haben es mit ehemaligen Vorstandsmitgliedern zu tun. Da ist Bürokultur und Bürolandschaft. Und irgendwie sind die alle eigentlich schon in Rente oder sie sind irgendwie auch beurlaubt, ausgemustert.
Abgeschoben.
Genau. Und sie sind aufgehoben trotzdem. Mhm. Und sie informieren den Hörer, die Hörerin, es gab die Bankenkrise. Und sie beobachten das alles so ein bisschen aus dieser Vergangenheitswarte. Es taucht nie so ganz die Frage der Schuld auf, aber es sind natürlich all diese Dinge, die konfluierend dahin geführt haben. Mhm. Es wird über verschiedene Karrieren gesprochen, was einen Karriereknick machte, wie man quasi bei der Investmentbank vorgegangen ist, internationale Deals, Verstrickungen, Finanzwelt, Politik. Sie haben wohl, und so sagen es die meisten, die Krise kommen sehen. Und konnten aber wohl nicht selbst eingreifen. Es gibt die Frage, was hätte man tun können? War eine Möglichkeit, quasi das Ganze noch zu stoppen? Ich glaube, wir haben seitdem ja auch schon wieder mehrere Bankenkrisen erlebt. Und ich kann mich erinnern an 2008. Und ich glaube, das ist so als Reaktion darauf natürlich die große Bubble, die platzte.
Ich glaube, das ist auch die Grundlage, ne? Also diese vielen tausende Seiten, also 1400 Seiten Interview, die Feil geführt hat für dieses Stück, die ist genau in dieser Zeit entstanden. Und für mich ist es natürlich auch vor allem Dokument eigentlich dieser Krise 2008 fortfolgende. Mhm. Auch diese Nervosität bildet sich eigentlich in dem Stück ab für mich. Also ich erinnere das auch als so eine irgendwie ein bisschen nervöse Zeit. Und das macht dieses Hörspiel auch tatsächlich. Ich finde, dass es vom Sound her auch so ein bisschen hektisch ist. Also auch in der Montage. Ich weiß nicht, ob es dir beim Hören auch so ging. Weil das also schon eine Unruhe auch will.
Ja, aber auch passend ist für diese Art Leute. Mhm. Also wenn man die großen Konzernleiter und Banker dann doch mal hört, dann gibt es immer so einen Attacker auch im Sprechen. Und das ist schnelle Forderungen formuliert und sehr parataktisch und sehr klar. Mhm. Und dann taucht da quasi ja eine Stimme auf, die sehr bekannt ist, Martina Gedeck zum Beispiel. Mhm. Und die bringt so eine Lakonie auch da rein und so eine Behauchung, dass man, das wird es auf einmal fast poetisch. Und dann, ich fand das spannend, weil es natürlich auch so eine Stimme ist, die ich erst nicht erwartete. Und dann dachte ich, das ist wahrscheinlich gut als genauer Kontrast eingebaut.
Hm? Noch ganz kurz zum Titel. Das ist vielleicht auch wichtig, dass der auf Gudrun Enslin zurückgeht, die diesen Ausdruck des Himbeerreich als Synonym verwendet hat für eine konsumorientierte Warenwelt. Also es geht gar nicht nur um die High Finance sozusagen, sondern eben auch um das, was uns daran alle betrifft. Und ich finde es schon auch wichtig zu wissen, weil es doch von Andres Feil auch ganz schön bold ist, finde ich, das dann als Titel zu setzen, also quasi die RAF-Terroristin da drüber zu schreiben.
Stark,
ja. Ja, ich bin gespannt, was Hörende gleich denken, wenn sie es sich zu Gemüte führen.
Genau, wenn sie entführt sind ins Himbeerreich.
Ton ab.
Das Himbeerreich. Hörspiel von Andres Feil.
Nein, machen Sie kalkulierbar.
Wir haben nur die Chance der Katastrophe.
Es war politisch gewünscht.
Jetzt ging das so ein Gerücht.
Nein, machen Sie kalkulierbar.
Wir haben nur die Chance der Katastrophe.
Jetzt ging dann so ein Gerücht.
Wir haben nur die Chance der Katastrophe.
Es war gewünscht, dass die Bank im Investmentsektor auf
der Katastrophe. Wir haben nur die Chance der Katastrophe.
Nein, machen Sie kalkulierbar.
In den Räumen gibt es kein Licht mehr. Es kommt nur noch in kleinen Mengen herein. Oben leben sie in Gewächshäusern, da gibt es sehr viel Licht. Eine Explosion von Licht. Die sieben Himbeerreiche sind nicht nur oben, sondern auch unten. Soweit es nach oben geht, geht es nach unten.
Wir waren eben nicht nur gut,
sondern auch teuer. Natürlich gab es im Investmentbanking Einbußen, ohne Frage. Aber es wurde nie richtig erklärt, warum man diese Abteilung schließt. Ich saß da ein halbes Jahr zusammen mit zwei anderen Kollegen. Wir hatten auch keinen Auftrag, etwas zu tun. Wir saßen einfach da.
Dass das Ende sein soll, nach 40 Jahren, das glauben Sie nicht. Das ist so, als würde Ihnen jemand sagen, also Sie haben Krebs und müssen in einem halben Jahr sterben. Es war ganz anders abgesprochen. Meine Verlängerung war schon auf der Tagesordnung drauf. Dann hieß es im Vorstand plötzlich, wir müssen eine andere Lösung suchen. Innerhalb von 10 Tagen musste ich das Büro räumen.
Es ging dann so ein Gerücht rum. Die in der Personalabteilung kriegen Zulagen, wenn sie uns dazu bringen, dass wir von uns aus kündigen. Dann muss die Organisation keine Abfindung zahlen.
Ich habe mein Büro auch räumen müssen. Jetzt sitze ich hier. Man weiß nicht, wer sitzt da noch. Alles so ruhig hier. Keine Namensschilder.
Ich habe gesehen, wie die Wand auf mich zukam. Ich habe den Einschlag nicht gehört. Eine weiß verputzte Wand hatte schon die Gasmaske auf. Plötzlich löst sich der Putz und die Ziegelsteine kommen. Rote Ziegelsteine und dann verschwindet alles in Rauch. Schmerz spüren Sie da nicht. Ich habe nur gemerkt, dass ich mich noch bewegen kann. Ich war schon in der Wand, ich konnte mich aber bewegen. Das passiert in Zeitlupe, geht gar nicht schnell und völlig geräuschlos. Die Stahltür, die Gasschleuse, die war verschüttet, die ging nicht mehr auf. Die Decke hielt. War nur ein Mann im Keller, sonst nur Frauen und Kinder wie ich. Der ist nach einer langen Weile mal rausgekrochen und kam wieder rein und sagte, da draußen, da ist nichts mehr. Das haben wir auch früh gelernt. Wer sein Gepäck verliert, reist leichter.
Ab einer gewissen Größe schließt das Verantwortung ein. Einfach durch die Bedeutung von dem, was man tut. Sicherlich auch die Verpflichtung zu einem Stil, zu einer Haltung. Man stolpert nicht einfach auf einen Vorstandssitz. Ich trete dafür ein, dass es ein Honorar für Haltung gibt. Daran halte ich mich.
Dran sein, Einfluss haben, gestalten können, sich abheben von dem täglichen Treiben. Sonderräume bekommen und sich ausklinken können aus dem, was banal und normal ist. Kann mir keiner erzählen, dass er da immun ist. Wenn ein CEO mit einer Eskorte abgeholt wird, der bewegt sich anders. Der kriegt mit, wie Menschen vorbeifahren und sehen, dass er zum Auto geführt wird von jemand, der sichtbar eine Waffe trägt, aber in Zivil ist und einen in eine gepanzerte Limousine reinsetzt und Gas gibt.
Wie bekommen Sie Mitarbeiter dazu, dass sie Ihnen folgen? Sie treffen zunächst den, den Sie für am kompetentesten halten, bringen sich auf den Stand der Diskussion. Dann sprechen Sie mit dem Zweiten. Sie sind bereits gut gebrieft, stellen ihm mit diesem Wissen weitere Fragen, machen ihn auf mögliche Widersprüche aufmerksam. Allein die Tatsache, gefragt zu werden, bedeutet ein ungeheures Privileg, was jederzeit widerrufen werden kann. Das wissen die Mitarbeiter. Um zum Inner Circle zu gehören, muss man schon was tun. Auf diese Weise gehen sie schon mit klarer Haltung in die entscheidende Sitzung. Die eigentliche Entscheidung ist bereits getroffen.
Unser Banking steht für spektakuläre Unternehmensfusionen. Für unseren Beitrag, Unternehmen an die Börse zu bringen und damit Kapital für Neuinvestitionen und Arbeitsplätze zu kreieren. Für exzellente Derivat- und andere Wertpapiergeschäfte, die über Jahrzehnte für einen gesamtgesellschaftlichen Mehrwert gesorgt haben. Es steht auch für ein Modell, das in sich utopisch ist und zugleich gesamtgesellschaftlich Maßstäbe setzt. Ein Breeding Ground für eine ethisch fundierte Community. Unsere Unternehmensphilosophie rückt den Mitarbeiter in den Vordergrund, der aufgrund seiner Talente eingestellt wird, unabhängig vom sozialen Background, seiner Nationalität, seinem Alter, seiner Hautfarbe, seinem Geschlecht und seiner Religion. Der Streit um dieses oder jenes Regelwerk ist wichtig. Viel wichtiger ist aber, dieses wunderbare System globaler Freiheit zu bewahren. Wir sollten mehr Kapitalismus wagen.
Um zum inneren Zirkel zu gehören, muss man
sehr genau geprüft werden.
Weil es zu wenig war, zu wenig Gewinn.
Nach derzeitigen Erkenntnissen. Um zum inneren Zirkel zu gehören, muss man schon was tun.
Ein Ende ist nicht absehbar.
Sehr genau geprüft werden. Weil es zu wenig war, zu wenig Gewinn.
Mehr zu tun.
Nach derzeitigen Erkenntnissen müssen sehr genau geprüft werden.
Um zum inneren Zirkel zu gehören,
weil es zu wenig war, zu wenig Gewinn.
Die Risiken der Fusion müssen sehr genau geprüft werden.
Die haben Durst und trinken Salzwasser. Das hilft. Und dann trinken sie noch mehr. Die braucht 10 Liter zum Nachkippen. Dem zerfrisst der Krebs die Leber. Der hat eine asymmetrische Prostata. Dem versagt der rechte Lungenflügel. Der kratzt sich Flecken vom Anzug, die er gar nicht hat. Zu viel gekleckert, zu wenig geklotzt. Das ist die Kante, vor der stehen die. Und was machen die? Noch mehr Gas geben. Das ist so ein Reflex. Noch mehr Gas. Weg von dieser Kante. Und wenn man wieder am Rand steht, hat man den ultimativen Endorphinausstoß. Man schaut zwar tief runter, ist aber nicht am Boden.
Du musst wissen, wo Musik drin ist und wie lange sie spielt. Solange die Musik spielt, tanzen wir. Timing ist alles. Ich weiß, wann die Melodie zu Ende ist und gehe rechtzeitig raus, gehe short. Wette, dass das Ding den Bach runtergeht. Das sind kleine Flirts mit Mephisto. Keine Frage. Am Anfang arbeitest du mit ein paar Millionen. Dann kommt eine Null ran und dann noch eine. Und auch bei den Gehaltszulagen kommt plötzlich eine Null ran. Wo ist der Punkt und wo das Komma? Dann soll ich 10 Millionen handeln, dann 100 Millionen, dann 11,7 Milliarden. Das ist nicht Regionalliga. Du stehst vor einem Deal. Du kriegst mit, was die anderen nicht wissen. Setzt auf. Der spinnt. Und am Abend hast du 400 Millionen für die Bank gemacht. Was bleibt am Ende eines Tages? Am Ende eines Jahres? Was sind 60 Milliarden?
Wenn Sie jede Sekunde einen Euro zum Fenster rauswerfen, Tag und Nacht, Samstag und Sonntag, mit Schaltjahr und ohne, wann müssen Sie damit beginnen, um auf 60 Milliarden zu kommen? Bei Christi Geburt. Ihr Gehirn ist programmiert auf 1, 10, 100, vielleicht noch 1000, aber nicht auf Milliarden.
Gier ist mehr als Habgier und Raffsucht. Denken Sie an Begriffe wie Begierde, Begehrlichkeit, Neugierde. Gier kann durchaus sinnstiftend und anregend sein. Wer sorgt denn immer noch für die Überschüsse der Bank? Das sind wir.
Refrain ist, ich habe ausgesorgt, höre in 5 Jahren auf, mach mich vom Acker. Das sagt ja jeder. Und alle machen weiter. Außer you get sacked.
Die Scheiben unserer Flotte sind abgedunkelt. 6,5 mm, das wehrt Panzerfaustbeschuss ab. Die Bodenplatte aus härtestem Stahl, Panzerungskategorie B7. Das ist Präsidentenklasse, mehr geht nicht. So ein Tresor muss man fahren können. Ich kann Zylinder, ich kann Zündkerze, ich kann Vergaser, ich kann Hydraulik. Brauch da keine Werkstatt, mach ich selbst. Wenn's sein muss, auch bei 190 auf der Autobahn. Muss mein Vorstand ja pünktlich anlanden.
Wenn die da sitzen, in diesem Kreis, alle sind berauscht. Der Verantwortliche fürs Investmentbanking referiert. Ertragslage hochgejagt. Wir sind auf Platz 1. Eigenkapitalrendite 23%. Und alle denken, die Party geht jetzt immer so weiter. Und ich sage, das ist das absolute Schönwetterprogramm. Beim ersten Unwetter steht hier alles unter Wasser.
Ich bin mit Büchern aufgewachsen. Wir sind mit unseren Holzautos Slalom um die Stapel gefahren, die sich auch bei uns im Kinderzimmer türmten. Mein Vater war Kunsthistoriker und konnte nichts wegwerfen. Er hat Texte geschrieben, die mal eine Fachzeitschrift gedruckt hat, mal in einem Ausstellungskatalog sich wiederfanden. Und dafür hat er sich wochenlang eingelesen, in Bibliotheken die Tage verbracht, am Wochenende durchgearbeitet. Und das alles für einen Lohn, wo ein Fassadenreiniger das Dreifache bekommt. Er hat darunter gelitten. Das fehlende Geld war die Währung für eine Nichtanerkennung, nicht nur seiner Arbeit, sondern seines gesamten Lebens.
Hab als Broker angefangen. Damals gab's da gar keine Frauen. Heute übrigens auch nicht. Der Job ist Karate. Sie müssen schreien, damit sämtliche Händler checken. Oha, hier ist was los. Da müssen sie erstmal durchdringen. Feste Stimme, gute Preise. Sie treffen eine Entscheidung. Sie rechnen jede Null nach. Und dann gibt's kein Zurück. Entweder sind sie weg danach oder die Queen. Das darf nicht aufhören. Sie wollen mit dem Kunden auch das nächste Geschäft machen. Die Preise sind überall fast gleich. Da müssen sie was anderes bieten. Die eigentlichen Deals werden nicht im Büro gemacht, sondern nachts auf der Piste. Entertaining ist alles. Das heißt, als Frau müssen sie fuckable sein. Sie müssen beim Kunden Fantasien auslösen. Sie haben mit Männern zu tun, die gerade fürchterlich viel Geld verdient haben. Und die meinen, wenn da eine Frau ist, die kann ich jetzt auch noch haben.
Ich habe beobachtet, wie Leute wie die Personalpolitik gemacht haben. Wer das meiste Geld reinspült, entscheidet. Das sind Leute, die instinktgenau ihren Ort gefunden haben, wo sie Überperformer sind. Dafür müssen die ihr Umfeld clean halten.
Vergessen Sie nicht, Sie sind Teil des Problems und nicht Teil der Lösung. Dass Sie sich hier noch aufhalten, ist ein Privileg.
Ich bin geschlagen mit dieser Einsicht. Ich bin geschlagen mit der Erkenntnis in diesen Apparat. Ich habe mir nie träumen lassen, das rauszufinden, was ich rausgefunden habe.
Dass Sie Ihren Vertrag nicht verlängert bekommen haben, darüber sollten Sie doch mal langsam hinwegkommen.
Darf ich Sie mal was fragen? Wie lange braucht das Sonnenlicht von der Sonne auf die Erde? Sie wissen es nicht. Das ist alles zugänglich. Für nichts brauchen Sie einen IQ von über 130. Das können Sie sich doch alles erschließen. Muss man nicht wissen, aber man könnte es. Heute leichter denn je. Wozu demokratisieren wir denn den Zugang zu allen Informationen durch Googlen? Leute wie Sie sind ganz oben und wollen nichts wissen.
Dann soll ich 10 Millionen handeln, dann 100
waren
Millionen,
dann 11,7 Millionen.
Das war alles schön,
das bis der Deal ja, sich rechnete.
Dann doch ein Betrug.
Das waren alles Totkranke Lebensversicherungen.
Wir müssen permanent Entscheidungen treffen in einem Bereich, den niemand wirklich durchdringt. Vielleicht ein, zwei Mitarbeiter, die wissen, was in einem Produkt wirklich drin ist.
Sie sitzen an einem Vorstandstisch und irgendjemand erklärt Ihnen eine Finanzstruktur und benutzt dann auch noch Mezzanine und First Loss. Das haben Sie noch nie gehört. Denken, ich bin suboptimal vorbereitet. Die anderen verstehen das. Dann nicke ich auch mal.
Erst produzierst du die Verunsicherung, schürst Angst. Dann beruhigst du sie wieder, sagst, ich orientiere euch jetzt mal.
Wenn Sie in so einer Runde sitzen, das ist ein einsames Leben. Sie rechnen durch, wer die größeren Bataillone hat. Das schaffen Sie nicht alleine. Da brauchen Sie eigene Agenten. Irgendwem müssen Sie vertrauen. Wenn Sie das jahrelang, dann fragen Sie sich plötzlich, lügt mein Fahrer, wenn er guten Morgen sagt? Arbeitet er für mich? Oder überwacht er mich?
Paranoia schützt nicht vor Verfolgung. Ich musste mir nie etwas beweisen. Ich habe mir immer gesagt, ich kann morgen aufhören. Diese Unabhängigkeit hat hier keiner auf der Rechnung. Vielleicht verlief mein Weg deshalb wie eine simple physikalische Kippschaltung. Steil und stetig aufwärts.
Kann ich von mir nicht sagen. Bei mir geht's immer auf und ab. Morgens runter in die Vorstandsgarage, abends wieder hoch. Und das seit 37 Jahren. Bezahlt werde ich für meinen Fuß, dass der schön aufs Pedal geht. Eigentlich müsste ich für meine Ohren bezahlt werden. Die kriegen alles mit. Und dann wird es zermahlen, zerkleinert, werden Begriffe nachgeschaut, Wörter vermessen, Zahlen hingeschrieben und wieder wegradiert.
Heute muss man nicht mehr rotweinschwenkend in Hinterzimmern sitzen, wie das alte Bild vom Bankier, der sagt, so wird es gemacht, ohne dafür eine rationale Begründung zu liefern. Wir schätzen Risiken ein, machen sie kalkulierbar und dann wetten wir auf das von uns prognostizierte Ergebnis. Strukturierte Produkte sind strukturierte Wetten. Das hier erzeugte Geld wird folglich nur vermehrt, indem man die Risiken vermehrt. Kalkulieren kann man das Risiko, genauer gesagt Bemessung, Verlauf und Volatilität des Risikos, nur wahrscheinlichkeitstheoretisch.
Wenn ich jemand eingestellt habe, habe ich nicht nach dem vorhandenen Wissen auf seinem Fachgebiet gefragt. Das setze ich voraus. Sonst würden Sie ja nicht hier sitzen. Das wäre ja eine Dreistigkeit sondergleichen, wenn die kommen und kein Fachwissen haben. Ich habe gefragt, was machen Sie denn, wenn Sie dieses Wissen nicht anwenden? Dann sagt einer, Sport. Ja, welcher? Tennis. Und im Winter, frage ich ihn, Skilauf. Aber was machen Sie, wenn Sie nicht Tennis spielen und nicht Skifahren? Oder wenden Sie dann immer nur Ihr Fachwissen an? Lesen. Ich lese gerne. Was haben Sie denn gelesen? In den letzten 4 Wochen bin ich dazu nicht gekommen. Da wusste ich, den will ich nicht. Jeder hat eine Chance, aber nur einmal.
Wir hatten immer gefragt, wo wird Geld gebraucht und es dann dorthin gegeben. Heute fragen wir nicht, wo wird es gebraucht, sondern wo bringt es den höchsten Ertrag. Das ist der Unterschied.
Das Entscheidende, was man wissen muss, ist, wie geht das System mit Abweichlern um?
Mein Vater? Und das habe ich nie aufklären können. Mein Vater wollte keinen Sohn. Als meine Mutter entbunden hat und seine Sekretärin ihm gesagt hat, es ist angerufen worden, sie haben einen Sohn, hat er der Sekretärin gesagt, sie soll den Chefarzt anrufen, ob er sich nicht geirrt hat, ob es wirklich ein Sohn ist. Ich hatte deshalb in den ersten Wochen keinen Namen. Johanna passte ja nicht und einen anderen gab es nicht. Ich war No Name. Und so hat er mich auch behandelt.
Wir haben eine Fassung für die Gewinn-Mehrjahresplanung erstellt.
Wenn jemand mit einer 7 vor dem Komma kommt, sage ich aus Prinzip, wenn wir 7 können, dann können wir auch 8.
Wir haben eine weitere Gewinnplanung erstellt, die kam wieder zurück, weil es zu wenig war, zu wenig Gewinn, mehr Return. Am Ende waren es 28 Fassungen.
Wir segeln extrem hart am Wind und gehen hohe Risiken ein. Das geht nicht mit Sparbüchern und ein paar Firmenkrediten.
Das Entscheidende sind einfach die Produkte, die wir selbst kreiert haben, ja. Risiko und Ertrag sind siamesische Zwillinge. Wir haben also Neubauten, Wohneinheiten an der mexikanischen Grenze zu USA in Tijuana finanziert. 10.000 Wohneinheiten, die da gebaut werden sollten. Du siehst den angesetzten Return, fragst nicht, wer soll da hinziehen. Wird da tatsächlich irgendwann mal was gebaut? Wer wäscht da welches Geld?
Dann haben wir von den Lebensversicherungen Pakete übernommen. Das waren alles Todkranke. Die Lebensversicherungen hatten die zusammengefasst und haben die als Paket weiterverkauft.
Die Leute, die todsterbenskrank sind und noch ein paar Jahre brauchen, bis sie die Lebensversicherung ausbezahlt kriegen, wetten auf ihren eigenen Tod. Lassen sich die vorab ausbezahlen, weil sie sagen, ich habe noch ein wenig Geld.
Dann kann ich mein Leben noch ein bisschen genießen.
Und dann werden diese Wetten auf Veranlassung der Investmentleute in strukturierte Fonds gepackt.
Und im Todesfall sollte die Bank das Geld plus Zinsen von der Versicherung zurückbekommen.
Das ist, wenn die Leute bald danach sterben, für die Bank normalerweise anhand der Sterberate gut handelbar.
Nur bei uns ging's nicht auf.
Die Kunden wollten einfach nicht sterben.
Dadurch kam natürlich der Cashflow nicht zurück.
Dass man sich darüber empört, ist verständlich.
Aber was ist Empörung?
Emotionalität. Ich darf dazu meinen geschätzten Kollegen Dibelius zitieren.
Emotionalität ist ein morphologisches Korrelat. Elektrische Entladung von Nervenzellen in bestimmten Hirnregionen.
Wenn man einen spezifischen Bereich in ihrem Gehirn stimuliert, kann man sie plötzlich weinen lassen.
Ist das dann ein Gefühl? Nein, es ist
eine Reaktion auf bestimmte Einflüsse, die wir im täglichen Leben nicht hinreichend genau definieren und voneinander unterscheiden können. Deswegen nennen wir es Emotionalität. Das heißt nichts anderes, als dass es keine menschliche Freiheit mehr gibt. Nicht ich treffe eine Entscheidung, nach rechts oder links zu gehen, sondern sie resultiert aus Myriaden von Einflussfaktoren.
Was heißt das
für unsere Branche? Wenn Freiheit und Verantwortlichkeit nur mehr relative Begriffe sind, bedeutet das nicht,
dass wir in dieser ohnehin schweren Krise
der Versuchung anheimfallen sollten, die Auswirkungen unseres Handelns
kleinzureden.
Aber wir sollten es vermeiden, Einzelfälle zum Beleg für die Verwerflichkeit des ganzen Systems zu nehmen.
Wir werden singen. Es ist eine schöne Zeit, wenn der Dattelkern keimt. Jeder, der fällt, hat Flügel.
Wenn wir uns zurückziehen und Goldman und Morgan Stanley machen weiter, dann heißt das, was haben sie sich denn dabei gedacht? Die verdienen Geld en masse. Was machen wir denn hier? Tiefste Provinz.
Ich habe im Risikoausschuss immer die Frage gestellt, wie groß ist unser Risikoappetit? Sagen Sie mir mal eine Zahl. Wie viel Risiko wollen wir eigentlich? Keine Antwort. Das ist signifikant. The sky is the limit.
Er hat gesagt, du bist um vier hier. Und dann war ich nicht da. Ich habe nicht vergessen, dass ich heimkommen muss, sondern was ist 4 Uhr? Was ist das nochmal? Ich wurde für unterintelligent gehalten. Hab Schleifebinden nicht gekonnt. Hab nicht richtig gesprochen. Mein Vater war auf die Einhaltung von Plänen bedacht, die er anderen auferlegt hat. Der ist gekommen. Hat mich bei Freunden eingesammelt. Hat mich verprügelt vor denen. Also ins Gesicht geschlagen. Mit Stock. Mit Schuh.
Wir haben die Investmentbanker ja selbst geholt. Die Bank wäre ja von unseren Brüdern aus Amerika übernommen worden, wenn wir da nicht mitgemacht hätten.
Ich kann mich erinnern, dass alle Vorstandsvorsitzenden der großen deutschen Banken nach Berlin ins Ministerium zitiert wurden und dass uns die Leviten gelesen wurden, dass der Finanzplatz Deutschland immer mehr gegenüber London und New York zurückfällt und dass wir mal auf Vordermann kommen, mehr ins Risiko gehen müssen, die Derivate und die strukturierten Finanzierungen ausbauen, dass wir endlich mal modern werden. Das, was die Amerikaner uns mit den großen Investmentbanken vormachen.
Da fangen ja nicht plötzlich ein paar durchgeknallte Leute an, irrsinnige Geschäfte zu machen. Da muss die Politik ja erst einmal die richtigen Strukturen schaffen. Das muss auf den Weg gebracht werden. Die Politik hat doch die Brandbeschleuniger legalisiert. Hohes Risiko, hoher Ertrag. Den Song haben wir gemeinsam gesungen.
Jeden Abend sitzen die zusammen. Ich kenne den Laden. Können wir gleich mal hingehen? Jeden Abend machen die da Berlin. Kommen von der Regierung, gehen zur Regierung. Und nachts ruft das Kanzleramt an, sagt, helfen Sie uns mal, erklären Sie uns das mal. Und wenn es ganz dringend ist, kommt der Chef persönlich ins Kanzleramt. Am nächsten Tag haben wir das in den Regierungserklärungen.
Es war politisch gewünscht, dass die Bank im Investmentsektor auf Akquise geht.
Aber wie die das durchsetzen, die Investmentbanker, das Auftreten als Pressure Group. Nur wir können das. Tail, I win. Head, you lose. Leute wie Sie haben den Kapitalismus längst besiegt.
Reden wir doch mal über den eigentlichen Deal. Es ging darum, das Ding zu kaufen. Intern haben wir die Bank, um die es ging, Paula genannt. Wir waren der Peter und aus Paula und Peter sollte der Transatlantic Hero werden. Ich habe mir den Deal von den Risiken her angeschaut.
Es war die einzige Transaktion, die wir stemmen konnten in Amerika. Denn alle anderen waren zu groß. Da hätte der Schwanz mit dem Dackel gewackelt.
Ich habe sofort gesagt, die Risiken der Fusion müssen sehr genau geprüft werden. Das werde Monate brauchen. Da hieß es schon, dass die Dealstrukturen mit den Vertretern von Paula bereits festgelegt und nicht mehr änderbar seien. Eine genaue Prüfung sei bis zur Vertragsunterzeichnung nicht mehr möglich. Da gab es einen irren Druck.
Ich habe da ein langes Papier angefertigt, das nannten wir Küchenrolle. Das haben wir ihnen dann zur Kenntnis gebracht. Sie riefen mich am Morgen gleich zu sich, waren außer sich. Ich habe ihnen gesagt, die Zahlen sind so, wie sie sind. Ich kann sie nicht besser machen.
Dann stirbt der Deal und die Verantwortung tragen Sie.
Nachdem sich die Unruhe etwas gelegt hatte, widmeten wir uns im Vorstand der Überlegung, wie man die Prognosen verbessern könnte.
Faktisch ging es ihnen darum, die Zahlen so lange um jeden Preis zu schönen, bis der Deal sich rechnete. Sie fanden das der Bedeutung des Projekts angemessen.
Die Höhe der Verluste war für uns nicht entscheidend, da klar war, dass wir staatliche Bürgschaften bekommen werden.
Wir haben jetzt 20 Milliarden bekommen. Wenn die nicht reichen, wird die Hand nochmal aufgehalten. Bis zu 500 Milliarden sind garantiert. Sind ja alles nur Steuergelder letztendlich. Wir sind systemrelevant. too big to fail. Die können uns nicht gegen die Wand fahren lassen.
Dass lineare Entwicklungen auf Dauer nicht durchzuhalten sind, lehrt schon die Biologie. Eine Bakterienkultur kann für eine gewisse Zeit exponentiell wachsen. Aber irgendwann reicht der Nährstoff nicht mehr und sie bricht plötzlich zusammen. Man tut sich schwer zu erkennen, wann solch eine Entwicklung endet, wenn man selbst mittendrin steckt. Das ist, wenn man so will, der menschliche Faktor. Der Mensch ist angstgetrieben. Das sehen Sie an meinem Kollegen. Aus einer kleinen Krise macht die Angst eine große. Diese irrationalen Ausschläge sind mathematisch nicht vorhersehbar. Aber wir arbeiten daran, potenzierte Angst in unseren Modellen zu berücksichtigen und einzupreisen.
Da laufen Sie auf, bis tatsächlich abgekriegt wird.
Wann müssen Sie damit beginnen, um auf 60 Milliarden
man
zu kommen?
Man sollte wirklich mal wieder Markt.
Wenn Sie jede Sekunde 1 Euro zum Fenster
rauswerfen, in der 90. Minute kommt der Schluss.
Die Vernichtung traditioneller Gewerbe und Industrie.
Wie viel Risiko wollen wir eigentlich?
Und bis dahin wollen Sie gewinnen.
Wir sind alle nur noch Geister.
Die einzige Chance, den Deal noch zu stoppen, war der Aufsichtsrat. Ich wollte den Bericht über die unklaren Risiken dort einbringen, am Tag, als über den Ankauf beschlossen werden sollte. Der Aufsichtsratsvorsitzende wehrte ab. Sie hätten schon genug Papiere. Dafür sei einfach keine Zeit mehr. Als ich darauf insistierte, hat er mir untersagt, das vorzutragen. Über den Umbau eines Pförtnerhäuschens hat man diskutiert. Aber für diesen Deal hat man nicht mal eine Ausschusssitzung einberufen.
Da sind Dinge gelaufen, das kann man eigentlich keinem erklären. Keinem vernünftigen Menschen. Das ist nicht Burundi-Klabundi. Das ist Deutschland.
Es war ein Geschäft mit einem extrem interessanten Ansatz. Transatlantic Hero zu werden, das war ja was wert. Das war ja die Vision. Man darf zwischendrin nicht vom Gas gehen. Sie hören ja auch nicht auf, Fußball zu spielen, weil sie wissen, in der 90. Minute kommt der Schlusspfiff. Da laufen sie auch, bis tatsächlich abgepfiffen wird. Und bis dahin wollen sie gewinnen.
Und dann kam die entscheidende Sitzung, wo es hieß, fertig verhandelt, jetzt wird abgestimmt. Ich hätte da ganz klar sagen müssen, das ist ein Blindflug, da stimme ich dagegen. Und dann seht mal zu, da braucht ihr einstimmige Beschlussfassung. Da müsst ihr mich eben vorher rauswerfen. Ja, das hätte ich sagen können.
Niemand wurde gezwungen, dem Kauf zuzustimmen. Es war ein einstimmiger Beschluss. So falsch kann es dann doch nicht gewesen sein.
Man muss sich das mal so vorstellen. Man steht da ganz alleine. Der Aufsichtsratsvorsitzende, alle Vorstandskollegen, das Projektbüro, alle sagen, das ist der Deal unseres Lebens. Und als einziger sagt man, nein. Ist über 37 Jahre bei so einem Institut. Sie sind da nicht derjenige, der jetzt dann sagt, ich habe den Stein der Weisen, ich bin dagegen.
Das kann Ihnen jetzt jeder Staatsanwalt sagen. Wenn Sie das alles so wahrgenommen haben, dann hätten Sie eben nicht nur den warnenden Finger heben müssen, dann hätten Sie einfach aufstehen müssen und sagen, ich unterschreibe das nicht.
Leute, die es besser wissen müssten, heben die Hand und nicken das ab. Es sind die vielen Schwachen. Tut mir leid, ich habe Frau und Kinder. Die wirklich gefährlichen Leute, die sind schwach. Die sind unberechenbar und sie kommen nachts und von hinten.
Mein Vater war lange in Gefangenschaft. Er ist 1947 bei seinem dritten und erst dann geglückten Ausbruch zu Fuß von Metz hunderte Kilometer nach Hause gelaufen. Stand vor der Tür. Seine Mutter öffnete. 2 Jahre nach dem Krieg. Die Eltern denken, unser Sohn ist gefallen. Und dann steht er da. Die Mutter erkennt ihren Sohn nicht. Er war 2 Jahre im Bergwerk. Er musste Kohle schaufeln, in niedrigen Stollen auf Knien. Ich erinnere mich, mein Vater hat an unserem Steg ein Boot liegen. Sein Segelboot. Das war sein Ein und Alles. Einmal war Wind. Er musste das Boot an den Steg manövrieren. Es war schwierig für ihn, das richtig festzumachen. Er hat zu zittern angefangen. Am ganzen Körper hat geschlottert. Dem ist der Schweiß runtergelaufen. Wo du sagen kannst, manifester Stress. So ein stolzer Mann.
Als der Vertrag in Kraft treten sollte und ich dann diese ganzen Bilanzunterlagen bekam, also mir ist es schwarz vor Augen geworden, weil es war alles noch viel schlimmer, als ich vermutet hatte.
Paula hatte noch zusätzliche Risiken in zweistelliger Milliardenhöhe.
auch in den strukturierten Kreditportfolien, in denen beispielsweise Kredite aus dem amerikanischen Hypothekenmarkt enthalten waren.
Damit diese Risikopositionen erstmal nicht in der Bilanz bei uns auftauchen, haben wir eine Spezialgesellschaft gegründet. Da hat man solche Geschäfte abgewickelt. Wenn man will, etwas undercover. Da hat die Aufsicht nicht reingeschaut, die haben den Sitz auf die Kanalinseln verlegt. Aber die Risiken verschwinden ja nicht, wenn man sie verpackt und auslagert.
Diese Kreditpakete haben sich aus sich selbst heraus vermehrt. Dass das auf eine Explosion zuläuft, das sehen Sie jetzt. Die Loslösung der Finanzsphäre von der Realsphäre. Welchen Nutzen hat der Gewinn einer Bank? Ein Produktionsunternehmen investiert in Forschung, in die Produktverbesserung, in die Produktivität. Und die Investmentbank schafft mit ihrer Geldvermehrung ein Perpetuum mobile und rast damit wogegen?
Ohne staatliches Geld hätte uns die Fusion in den Abgrund gerissen. Dann wären wir alle weg vom Fenster. Okay, such is life. Anyway, more fucked up ist, die Politik hat Risikooptionen im dreistelligen Milliardenbereich, wenn man so will, verstaatlicht. Die haben das eingelagert in einer Art Bad Bank und haben es FMS-Wertmanagement genannt. Klingt so, als ob da nochmal Werte rauszuholen wären. Da ist fast alles tot da drin, Schrott. Die Bad Bank ist staatlich. Über den Bankenrettungsfonds muss ständig neues Geld nachgeschossen werden. 2012 waren es 10 Milliarden. Bis 2020 sollen 40 Milliarden dazukommen. Die Politik wollte doch die Fusion.
Schieben Sie es doch nicht auf die Politik. Sie wollten weitermachen. Business as usual. Dafür brauchen Sie Milliardenkredite. Ich habe am Abend vor der Vorstandssitzung erst die Entscheidungsunterlagen bekommen. Und dann habe ich die ganze Nacht dran gesessen. Ich habe den Verantwortlichen morgens früh angerufen und habe gefragt, ob er noch alle Tassen im Schrank hat. Dann hat er es von der Sitzung runternehmen lassen. Dann wurde das Ding nicht verabschiedet. Ich habe gedacht, jetzt müssen die mir doch dankbar sein. Ich habe der Bank einen Milliardenschaden erspart. Dass sie mich dann so rasiert haben. Damit habe ich nicht gerechnet.
Sie müssen schreien, damit sämtliche Händler checken.
Davon was
das ist der Deal
unseres Lebens. Sie erstmal durchstrecken.
Man steht da ganz
bin
allein.
Geschlagen mit dieser Einsicht.
Der Aufsichtsratsvorsitzende.
Ich verfolge hier den Aktienkurs.
Alle
geht ja alles den Bach runter.
Darf ich Sie an Ihren Vertrag erinnern? Paragraph 23, Verschwiegenheitsklausel. Sie dürfen über betriebliche Interna nicht sprechen. Sie kennen die Konsequenzen.
Wollen Sie uns drohen? Entzug der Pension? Verlust unserer Privilegien? Schadenersatzklagen wegen Rufschädigung?
Sie wissen, was wir über Sie wissen. Wir halten uns zurück. Wir erwarten, dass Sie das auch tun. Im Grunde eine Win-Win-Situation.
Sie und Ihre Condottieri, Ihre ehrenwerte Gesellschaft, raubt länderübergreifend, kontinentübergreifend. Die rauben ganze Bevölkerungen aus.
Mein lieber Kastein, Sie beleidigen Ihre eigene Intelligenz. Auf den Barrikaden, die Sie da errichten, werden Sie als Erster verbrannt. Vergessen Sie nicht, wie viele Jahre Sie in der Verantwortung standen und nichts gesagt haben. Warum sprechen Sie erst jetzt? Warum so spät?
Ich hatte massiven Druck und habe mir gedacht, du musst dieses Desaster wirklich beenden. Das ist nicht mehr deine Bank.
Wenn man nicht mehr in dieses System passt, wird man abgestoßen. Das muss man akzeptieren.
Ich habe mich viel mit Leuten unterhalten, habe Rotwein getrunken und andere Dinge, ja. Auch mal mir einen hinter die Binde gekippt, um den Kram zu vergessen. Dann legen sie auch an Gewicht zu. Also sagen wir mal, da ist man in einer Gefährdungssituation, wo man auch einfach mal umfallen kann und ist tot.
Zwei Tage später wurde ich in der Sitzung rausgebeten. Dann wurde mir mitgeteilt, dass ich mit sofortiger Wirkung aus der Bank ausscheide. Ein Formular. Muss ich jetzt hier unterschreiben? Fertig. Kein Händedruck.
Ich bin in den Bergen aufgewachsen. Der wilde Mann, der weiß, wo man nach Wasser gräbt, wo man Holz für den Winter schlägt, ist gar nicht mal so schlecht, wenn sie eine lebende Bedrohung darstellen für andere. Da kann ich einfach so ein Wurstel daherkommen und sagen, vernichtet ihn.
Irgendwo muss man ja am Abend zur Ruhe kommen. Wenn ich nicht so eine Konstitution hätte, mit guten Genen ausgestattet, dann überlebt man sowas nicht. Herrhausen hat sein Leben riskiert und verloren. Wir wissen bis heute nicht, wer das war. Gerade hier möchte ich mich mit Verschwörungstheorien zurückhalten. Um was geht es? Um das Nachdenken. So wie Herrhausen nachgedacht hat. Der sitzt da alleine in seinem Büro und kommt drauf, dass die Welt keine Chance hat, wenn man die aufgezwungenen Verschuldungen nicht radikal abschreibt. Irgendein Diktator nimmt einen Kredit und dann ist Uganda, Burundi, Klabundi verschuldet. Der verjuckst das mit irgendwelchen Polinnen in Südfrankreich und das Land hat die Schulden und dann ist er weg. Aber das Land muss die Schulden abtragen. Die kommen da nie raus. Und das sind ja auch keine Schulden, die es jetzt abtragen müssen, gemacht haben. Die Griechen, die diese Schulden jetzt bezahlen müssen, haben die Schulden auch nicht gemacht. Goldman Sachs hat geholfen, 2% der griechischen Staatsschulden zu verstecken und hat selbst dafür 500 Millionen kassiert. So kamen die Griechen in den Genuss, dem Euro beizutreten. Beihilfe zum Betrug. Damals hieß es, kein anderes Land haftet für die Schulden eines anderen. So steht es im EU-Vertrag. Interessiert heute keinen mehr. Wer entscheidet und führt das alles aus? Der Präsident der Europäischen Zentralbank. Ist er demokratisch gewählt? Nein. Woher kommt der? Von Goldman Sachs. Wer hat das Risiko? Die Zentralbank. Und wenn die nicht mehr Geld drucken kann? Wir alle. Wie kommen Sie da raus aus diesen Billionenschulden? Inflation. Wen trifft es? Die keine Häuser haben, keine Goldbarren im Safe. Den kleinen Sparer, der sein Vermögen verliert. Wozu führt das? Gigantische Rezession. Wer gewinnt daran? Die heute schon auf den Zusammenbruch des gesamten Systems Hunderte von Milliarden wetten. Warum wird da niemand wütend? Warum werden die Zelte abgebaut und in den Museen ausgestellt? Die eigentlichen Fragen werden nicht gestellt.
Wir stehlen uns nicht aus der Verantwortung, sondern versuchen, Vorschläge zur Verbesserung des Systems zu machen. Es geht um einen freiwilligen Bewusstseinswandel, nicht im Kopf eines einzelnen Händlers. Der wird mit oder ohne Regeln immer weiter sein Geschäft machen, das er ohnehin nicht mehr wirklich kontrolliert. Das machen Maschinen im Bruchteil einer Sekunde. Sie treffen die Entscheidungen. Da kann kein Mensch mehr eingreifen. Das ist Natur. Mit wem wollen Sie da reden? Wir müssen uns selbst Verhaltensmaßstäbe setzen. Aus eigener Überzeugung. Dann sind wir wieder bei einem Freiheitsbegriff, der die Selbstheilungskräfte des Marktes anschiebt, anstatt sie zu blockieren. Wir führen im Übrigen aus, was unsere Kunden wollen. Mehr Rendite zu erzielen als der Konkurrent, der Wettbewerber, der Kollege, der Nachbar. Damit spiegeln wir eine Grundhaltung, die der Zahnarzt mit seinem Wunsch nach einem anspruchsvollen Renditemodell genauso mitträgt, wie der Stadtkämmerer, der die örtliche Wasserversorgung an einen Investor veräußert. Wer auf uns zeigt, meint sich selbst. Wieso liegt die
Singen kann sie wirklich schön. Wenn ich das höre, möchte ich ihr den Kopf streicheln, auf den ich eigentlich einschlagen müsste.
Mein Vater war oft in der Schweiz. War UK gestellt, also unabkömmlich. Musste nicht an die Front. Da hat er die Transporte nach Zürich begleitet. Gold haben die dahin gekarrt, dass sie den Juden aus den Zähnen gezogen haben. Habe ich erst am Sterbebett erfahren. Die Reichsmark war nichts mehr wert im Außenhandel. Da mussten schon andere Sicherheiten her, um die Kriegsmaschine zu füttern. Was glauben Sie, warum Hitler die Schweiz nicht besetzt hat? Man überfällt doch nicht seine eigene Bank. Mein Vater hat sich da nie bereichert. Ist immer anständig geblieben, sagt er. Wir hatten viel Vermögen. Das war dann 48 alles weg. Irgendwie musste die Bundesrepublik die Kriegsschulden ja loswerden. Haben sie einen Währungsschnitt gemacht. Wer 10.000 Reichsmark auf dem Konto hatte, hatte dann nur noch 7,5% davon. Also 750 Mark. Das ist die Methode der Wahl, Staatsschulden schnell zu beseitigen. War ein Geheimplan, wusste ja niemand davon. Das wird wiederkommen. Die drucken schon die neue Währung. Wie die die nennen, keine Ahnung, aber gedruckt wird die schon. Morgen gibt's die an den Bankomaten.
Ich schaue zu, dass ich meine Mandate loswerde. Ich muss mir überlegen, was mache ich mit dem Fahrer. Ich bringe es kaum übers Herz, ihm zu sagen, dass ich ihn nicht mehr brauche. 37 Jahre hat er mich gefahren. Ich habe mit ihm mehr Zeit verbracht als mit meiner Frau.
Ich fahre ja keinen mehr. Die sitzen ja immer hier.
Das wickelt sich alles sehr ordentlich ab. Er will für mich noch die Weihnachtspost machen. Das lasse ich ihm.
Ich kann Rollstuhl, ich kann Briefmarke, ich kann Windel. Ich kann Fencheltee, ich kann Weihnachtspost. Aber ich kann nicht Siechtum. Das ertrage ich nicht, da will ich nicht zusehen. Habt ihr alle anders gekannt? Will sie so in Erinnerung halten.
Ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass die Bank mich schlecht behandeln will. Dass das als eine faire Lösung hier verstanden wird. Es wird ja für alles gesorgt.
Hier kriegt man nur das, was einem vertraglich zusteht. Bürostuhl war sechsfach verstellbar. Der hier ist nur dreifach. Ich hatte immer Softlan-Rollen drunter. Jetzt habe ich billigere, die sind laut. Kein Wunder bei dem Bodenbelag hier. Ich hatte oben immer Teppich. Ich war so blöd. Habe ich nicht vorab reinschreiben lassen in meinen Vertrag. Ist nachträglich nicht einklagbar, das wissen die genau. Vorhänge gingen bis zum Boden. Jetzt gibt's gar keine mehr. Gut, wir haben auch keine Fenster. Mein Fahrer steht mir ja zu. Qua Vertrag. Aber der darf nicht mehr auf dem Parkplatz für den Vorstandsbereich. Ich muss in die Mitarbeitergarage. Da hat keiner einen Chauffeur. Da fällt man richtig auf.
Ich öffne die hintere Tür, lasse ihn aussteigen, schließe sie wieder und trage selbstverständlich die Aktentasche. Der Weg ist ja jetzt etwas weiter.
Die ist ja leer, bis auf das Pausenbrot und die Teebeutel. Ich lasse ihm das, seinetwegen.
Wenn ich hier reinkomme und der Etagendiener bleibt sitzen, denke ich, der hat es auch nicht mehr nötig, weil ich nicht mehr im Vorstand bin. Wenn der aufgestanden wäre, hätte ich gedacht, Mitleid habe ich nicht nötig.
Was ich nicht verzeihen kann. Ich kann's nicht. Ich werde da auch nicht gnädig sein. Ich kann ihm nicht verzeihen. Ich habe ihn wirklich immer wahnsinnig gemocht. Ich verzeihe ihm nicht, dass er sich weigert, in größeren Zusammenhängen zu denken.
Welchen Nutzen hat der Gewinn einer
Bank? Wollen Sie uns drohen?
Die Griechen, die diese Schulden nach jetzt oben oder nach unten haben, die Schulden
Entzug
auch nicht
der Pension.
Ein Perpetuum mobile.
The sky is the limit.
Verlust unserer Privilegien.
Welchen Nutzen hat der Gewinn einer
ich
Bank?
Weiß, was Sie
Schadensersatzklagen wegen Rufschädigung.
Eher kommt ein Kamel durch das Nadelöhr als ein Reicher in den Himmel.
Ich weiß, was ich tue, weiß, was ich tun kann. Ich halte mir zugute, bei der Bank die Dinge auf das richtige Gleis befördert zu haben. Fehler verhindert zu haben. Sicherlich nicht alle und immer. Aber man muss da auch seine Grenzen sehen und wissen, was man tun kann. Sie können nicht der Retter der Welt sein, ein Salvator Mundi. Sie müssen wissen, wie groß Ihre Bataillone sind und wie weit Sie damit kommen. Jetzt mache ich die Dinge, die ich früher nicht machen konnte. Ich lese, was mich interessiert, jenseits eines höheren Zwecks.
Die jeweils aktuelle Papstbiografie.
Nein, die Bibel.
Und was folgt aus Ihrer Bibellektüre?
Warum soll ich aus der Verdeckung kommen, mich outen, öffentlich den Ankläger spielen? Ich bin Buddhist. Die einzige Religion, die keinen Krieg legitimiert hat. Zorro trägt immer eine Maske.
In Tunesien hat ein Gemüsehändler, der sich auf dem Marktplatz verbrannt hat, eine Revolution ausgelöst.
Dann fragen Sie unseren Fahrer, er bringt Ihnen den Kanister. Glücklich das Land, das keine Helden braucht.
Ich verfolge hier den Aktienkurs, hat so seinen Grund. Hab auf fallende Kurse unserer Bank gewettet. Geht ja alles den Bach runter. Und warum soll ich nicht wenigstens davon was haben?
Man sollte wirklich mal wieder Marx lesen. Kommunistisches Manifest, erstes Kapitel. Ein Genie des Abrisses. Er hat alles vorausgesehen. Die Vernichtung traditioneller Gewerbe und Industrien. Wir sind alle nur noch Geister.
Status quo ist für mich Gift. Kompromiss macht mich tot. Ich kann nicht Kompromiss, ich kann nicht Mittelweg. Und deswegen tut mir das hier unten gut. Konzentration, Zeit für mich, Downsizing, reduced to the max. Die Hütte hier, stämmig, aber sowas von. Die spielen doch nur auf Zeit, da oben. Der Zusammenbruch kann stündlich kommen, dann brauchen die einen erfahrenen Feuerwehrmann. Ich bin bereit.
Ja, ja. Bereit sein ist alles.
Für mich sind Ruinen der Normalzustand. Auf den nach Kriegsende aufgenommenen Fotos von den Bombeneinschlägen kann man erkennen, wie das Gras schon wieder wächst. Es ist ein schöner Frühling, der April 1945. Die Erde ist aufgerissen, das Gras wächst deshalb besonders grün.
Eine falsche Bewegung, eine kleine Winddrehung, eine Balanceverschiebung, weil man gerade punkten muss mit der Kraft und es ist vorbei. Man muss erkennen, wie fragil dieses System ist und wie viel Energie man reinstecken muss, dass du immer in einem Gleitprozess bleibst. Ich habe Dinge gemacht, die gigantisch erfolgreich waren, wo jeder gesagt hat, never ever wird das einer hinkriegen. Und wenn du dann einen Moment innehältst, weißt du ganz genau, dieses Tempo werde ich nicht mehr übertreffen. Ich werde mich selber nicht mehr einholen können. Das ist dann ein Moment, wo ich sage, da bist du nicht clever, sondern klug, wenn du erkennst, mach dich vom Acker. Hat niemand verstanden, dass ich freiwillig gehe?
Freiwillig?
Ich bin ja noch im Beirat der Bank. Die müssen mir Spesen bezahlen. Hab ja noch ein, zwei Mandate. Die haben noch nicht mal eine zeitliche Befristung reingesetzt. Ich bin nur hier, weil ich einen Brief abgeben wollte mit den ganzen Jahresspesen. Und da habe ich festgestellt, jetzt haben die meinen Ausweis abgeklemmt. Der geht da oben nicht, ja? Letzten Monat kam ich noch überall rein. Auch in die Vorstandsräume, überall. Hat uns keiner daran erinnert, dass wir die verlängern lassen müssen. Jetzt kommt keiner mehr oben rein. Also es hieß ja immer, die werden verlängert. Meinen konnten sie nicht verlängern, weil die Nummer war inzwischen an einen anderen weitergegeben. Und ob ich da jetzt einen neuen kriege oder nicht, ich kann da klingeln. Ich will da sowieso nicht hin, also das ist eine muffige Kiste da im 33. Stock. Ich habe überhaupt keine Lust, da noch groß hinzugehen. War beim Arzt. Sitze ich dem Mann gegenüber? Armselig die Idee. Lass uns 5 Jahre drüber sprechen, dass deine Mutter an deinem 6. Geburtstag den Kuchen an andere verteilt hat. Ich sage ihm, wissen Sie, dass Sie in Ihrer linken Wange ein Loch haben, wenn Sie die Hand wegnehmen? Weil Sie den Daumen in Ihre Backe bohren? Und Ihre eigentliche Leistung darin besteht, immer so dazusitzen und mich so anzugucken? Dann merken Sie, dass Ihr Musculus sternocleidomastoideus wehtut. Der ist durch jahrelange Fehlhaltung verkümmert.
Als Kind habe ich von großen Räumen geträumt. Wo ich aufgewachsen war, war ich sehr beengt, eingekastelt von der Situation. Ich habe mich dadurch in eine andere Welt versetzt. Ich möchte Räume haben, wo man die Wände nicht mehr sieht.
Bunker sind spektakuläre architektonische Gebilde. Draußen sind die Firmenschilder abmontiert. Es sollen Demonstrationen im Gange sein. Ich kann Ihnen viele Adressen nennen. Da haben die ihre Firmenschilder abmontiert. Die haben sich anonymisiert. Wir sind die einzigen im Gebäude, die anderen Abteilungen sind ausgelagert. In die Notarbeitsplätze außerhalb der Stadt. Das zeigt ja, dass dann doch ein Bedrohungspotenzial tatsächlich von der Straße ausgeht. Der Eingriff ist schon fundamental. Auch das Aufgebot von Polizei hier, das ist enorm. Unser Turm ist auch mit entsprechenden Barrieren abgesperrt, was zumindest eine mögliche Erstürmung schon deutlich erschwert. Nach derzeitigen Erkenntnissen kann es zu Unruhen kommen. Ein Ende ist nicht absehbar. Vor diesem Hintergrund gibt die Bank folgende Handlungsempfehlung. Ein Zugang zu Gebäuden in der Innenstadt ist nicht möglich.
Bitte beachten Sie, dass der Außenparkplatz aus Sicherheitsgründen nicht benutzt werden darf. Mit den Führungskräften aller Bereiche finden Vorbereitungen statt. Die Arbeitsfähigkeit wird trotz der zu erwartenden Einschränkungen sichergestellt. Es wird unbedingt das Tragen von Freizeitkleidung empfohlen. Der Anzug steht ja für das Besondere. Man vermittelt, so ist ja die Tradition, damit auch eine Glaubwürdigkeit. Und dass diese Abgrenzung jetzt aufgegeben wird. Dass wir uns dem Pöbel auf der Straße anpassen sollen.
Man muss den Glauben verbreiten, dass es weitergeht. Man muss die Dinge besser darstellen, als sie sind.
Wann kapieren Sie das endlich? Wir haben nur die Chance der Katastrophe.
Sie kreieren Verunsicherung, negative self-fulfilling prophecies. Und dann stürzt alles ein. Das sieht man ja jetzt.
Wissen Sie, wie wir hier genannt werden? Das Sterbehaus.
Ich gehe ins Coq d'Argent, bestelle ein Glas Champagner, schlendere über die Dachterrasse, übersteige die Balustrade und überlasse meinen letzten Moment nicht dem Zufall, mache ihn für jedermann sichtbar. Als schöpferisches Individuum. Der Sprung in die Tiefe, ein gefrorenes Bild des Todes, der noch keiner ist. Sterben als Botschaft, als Fanal. Die Krise ist in den Bankeretagen angelangt. Ein Ausrufezeichen. Ein Bild des Hire- und Fire-Kapitalismus. Wie banal. Wie falsch. Wie lächerlich.
Ich bin so alt geworden, um es noch ein bisschen hinauszuschieben. Ich habe Angst davor, weil ich keine Vorstellung habe, was dann sein soll. Wenn nichts wäre, wäre es unbequem. Wenn etwas für ewig wäre, ist es auch unbequem. In der Hölle haben sie die Teufel und das Feuer und die anderen. Und dann sitzen wir da, haben eine gute Ablenkung. Oben im Himmel haben sie nur Glückseligkeit. Das ist ein bisschen wenig.
Wie treten wir ab? Als Förderer der kommunalen Galerie. Als Förderer der Leichtathletik auf Haiti. Und als Ehrenpräsident des Fußballvereins FC Liechtenstein.
Wenn's dann soweit ist, stellt sich die Frage, wo geht es hin? Nach oben oder nach unten?
Ich denke schon, dass ich oben reinkäme.
The sky is the limit.
Ich weiß, was Sie jetzt denken. Eher kommt ein Kamel durch das Nadelöhr als ein Reicher in den Himmel.
Das ist etwas anders gedacht. Manche Dinge sind anders gedacht.
Wenn man nicht mehr in dieses System passt,
wie kommen Sie da raus aus diesem Billionenschulden?
Ohne Staatsschutzgeld hätte uns die Fusion in den Abgrund gerissen.
Wie kommen Sie da raus aus diesem Billionenschulden?
Ohne staatliches Geld hätte uns die Fusion in den Abgrund gerissen.
Wie kommen Sie da raus aus diesem Billionenschulden? Das muss man akzeptieren.
Wir führen im Übrigen aus, was unsere Kunden wollen.
Ohne staatliches Geld hätte uns die Fusion in den Abgrund gerissen.
Wenn man nicht...
Das Himbeerreich. Hörspiel von Andres Feil. Mit Wolfgang Kondrus, Martina Gedeck, Lilith Hessle, Hans-Peter Hallwachs, Wolfram Koch, Christian Redl und Passanten aus Frankfurt am Main. Ton Martin Selig und Susanne Bronder. Regieassistenz Fabian Kühlein. Regie Ulrich Lampen. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg mit dem Hessischen Rundfunk 2014. Dramaturgie und Redaktion Juliane Schmidt.